Guten Morgen miteinander. Wir lesen Gottes Wort aus Psalm 45 und zwar die ersten drei Verse. Psalm 45, 1 bis 3. Mein Herz dichtet ein feines Lied. Ich sage, mein Gedicht ist für einen König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Bis soweit Gottes Wort. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir in diesem Psalm gleich zu Beginn wissen, um wen es da geht. Und ich wünsche mir nichts Schöneres, als dass jedes, das hier drin sitzt, sagen kann, ja, das will ich bejahen. Das entspricht auch meiner Gesinnung heute Morgen. Danke, dass du dein Wort segnest und uns damit. Amen. Dieser 45. Psalm ist überschrieben von den Kindern Korahs ein Lied der Liebe. Und es entspricht genau dem, was ich heute Morgen Jesus, meinem geliebten Herrn, zwar nicht singen, aber doch sagen möchte, dass ich ihn von ganzem Herzen liebe und dass es für mich nichts Größeres gibt, als zu wissen, dass er mein Heiland und mein Herr ist. Wie befreiend ist es doch, wenn man das sagen kann. Nicht ich muss, sondern ich darf Jesus lieben. Nicht aus Zwang und nicht aus Pflicht, sondern aus einem Herzen, das erkennt, um wen es geht. Die Liebe, auch die Liebe im zwischenmenschlichen Bereich, wird zwar meist als ein Gefühl bezeichnet und auch so wahrgenommen. Aber es gibt auch Gründe, weshalb wir lieben. Wenn wir einen Menschen lieben, dann ist es sicher so, dass dieser Mensch uns einfach mehr, viel mehr bedeutet als andere Menschen. Dass er unsere Gedanken und Sinne gefangen nimmt und dass wir ihn für uns wenigstens als etwas ganz Besonderes sehen. Mit der Liebe Jesu zu Jesus ist es in manchen Teilen ähnlich. Aber wir haben noch etwas, das für diese Liebesbeziehung wichtig ist. Wir kennen Jesus aus dem Wort Gottes. Wir können lesen, was er gesagt hat, was er getan hat und schließlich, was er gelitten hat. Wir können seine Worte auf uns einwirken lassen. Und wenn wir ehrlich sind, dann geschieht etwas, nämlich entweder lehnen wir sie ab oder wir stehen ihnen gleichgültig gegenüber oder wir spüren, dass wir in diesem Jesus, der uns so liebt und so Großes für uns getan hat, dass wir ihn ebenfalls lieben müssen. In einem Jugendlager fragte ich einmal die Teenager, weshalb sie Jesus in ihr Herz aufgenommen hätten. Und es machte mich dann ein wenig traurig zu hören, dass die meisten diese Entscheidung getroffen hatten aus Furcht vor der Verdammnis in der Hölle. Also war Furcht der Beweggrund gewesen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Furcht ist nicht in der Liebe, denn die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wenn wir anfangen, Jesus zu lieben, dann geht diese Furcht weg und wir empfinden eine tiefe und bleibende Geborgenheit. Im ersten Brief schreibt der Apostel Paulus über die Offenbarung Jesu wie folgt: Welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt. Wie konnte Petrus so überzeugt sein, dass die Empfänger seines Briefs Jesus lieb hatten? Ja, weil er diesen Punkt in seiner Belehrung ganz besonders hervorgehoben hatte. Und warum? Weil er in seinem Leben eine ganz besondere Bedeutung hatte. Denken wir nur zurück an den Verrat des Petrus. Jesus hat ihn dafür nie getadelt. Und als sie beim See Genezareth zusammen waren, fragte Jesus ihn plötzlich: Hast du mich lieb? Und er fragte das dreimal nacheinander und gab dann Petrus auch einen Auftrag: Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und er hätte noch beigefügt: Du kannst das nur richtig tun, wenn du mich liebst und wenn du diejenigen, bei denen du arbeitest, auch so liebst, wie ich sie liebe. Darum ist dieser erste Petrusbrief ein väterlicher Liebesbrief an uns gläubige Menschen. Viele gläubige Menschen können nicht genau sagen, wann sie ihre Entscheidung für Jesus getroffen haben oder wann die Gnade Gottes zu ihnen gekommen ist. Bei mir war es der 10. Dezember 1957, also genau heute vor 60 Jahren. Als Kind hörte ich oft von Jesus und am Abend betete ich immer: Ich danke dir, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist und dass du mein schwarzes Herzlein mit deinem Blut reingewaschen hast. Ich habe später nie herausgefunden, woher ich dieses Gebet hatte. Vielleicht habe ich es gehört und es hat mir gefallen, so dass ich es zu meinem Gebet machte. Dass ich Jesus lieb hatte, das wusste ich spätestens dann, als am Radio einmal ein Passionsspiel durchgegeben wurde. Ich war 8 Jahre alt und wollte auch zuhören, aber meine Mutter schickte mich hinauf in mein Zimmer, und unser Radio stand neben dem Kamin und wir hatten eine Warmluftheizung, und so öffnete ich noch rasch die Klappe unten und dann auch oben und konnte so durch den Kamin dieses Passionsspiel hören. Als sie dann Jesus verurteilten und zum Kreuze hinauffuhren, da war ich so traurig und verzweifelt, dass ich weinte, wie man nur weinen kann. Ich wusste ja schon damals, dass Jesus später auferstanden ist, dass er lebte und dass man mit ihm reden konnte. Und ich habe dann auch immer gespürt, dass Jesus meine Liebe annahm und mich nicht hinausstieß. Manchmal empfand ich seinen Blick, wenn ich etwas Ungerechtes getan hatte, als ernst und streng. Das waren schlechte Momente und manchmal auch schlechte Tage. Als ich 16 war, dachte ich einmal über mein Leben nach. Wenn man mich gefragt hätte, wer wohl der glücklichste Mensch auf Erden sei, dann hätte ich die Hand hochgehalten und gesagt: Ich bin es. Ja, das war so damals. Ich war eigentlich ein glückliches Kind und ein glücklicher junger Mensch. Vielleicht, weil mir auch manches etwas leichter fiel als anderen. Meine Lehrzeit ging vorüber und ein Jahr früher als sonst konnte ich meine Rekrutenschule absolvieren. In unserem Zug war ein Nachbarssohn, den ich eigentlich nur flüchtig kannte und mit dem ich sonst nicht verkehrte und dem ich auch nie etwas zuleide getan hatte. Und er machte es sich zum Spaß, mich bei jeder Gelegenheit zu hänseln und zu demütigen. Ich hatte von Jesus gelesen, dass er die, die ihn liebten, aufgefordert hatte, von ihm zu lernen. Er sagte: Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Manchmal war ich traurig über das Benehmen dieses Nachbarsohns, aber ich reagierte nicht. Er war von schwächlicher Konstitution Und auf den Märschen, wenn ich merkte, dass er kaum mehr gehen konnte, sagte ich, du gib mir dein Gewehr. Schließlich gab er es mir dann doch. Gib mir auch dein Tornister. Schließlich gab er ihn dann doch. Ich tat das nicht, weil ich ihn etwas netter stimmen wollte, sondern ganz einfach, weil er mir leid tat. Und als er dann wieder einmal den Bogen überspannte und seine Hänseleien recht giftig wurden, ging ich auf ihn zu, packte ihn vorne am Tönni und hob ihn auf. Ich war damals recht gut beieinander, sagte nichts und stellte ihn dann wieder auf den Boden. Er war recht erschrocken, aber kaum, dass er sich etwas erholt habe, rief er, haha, seht ihr, jetzt wird aus dem Lamm ein Löwe. Dieses Wort hat mich tief getroffen. Und ich dachte, jetzt hast du versagt. So lange hast du versucht, das zu tun, was eigentlich Jesus uns gelehrt hat zu tun. Und jetzt hast du versagt. Und dieses Gefühl wurde ich nicht los, als ich dann nach der Rekrutenschule eingeladen wurde in einen Bibelabend. Das war in Bern im November 1957. Ich war sehr angesprochen von dem, was ich hörte, und bei der nächsten Gelegenheit, also am Bibelabend vom 10.12.57, musste man mich nicht mehr einladen. Ich ging hin und der Evangelist, entgegen seiner Gewohnheit, machte einen Aufruf. Und da hat die Gnade Gottes mich gefunden. Ich wusste, dieser Aufruf ist für dich. Und so durfte ich Jesus in mein Herz und mein Leben aufnehmen. Nach dem Abverdienen des Unteroffiziers ging ich mit einem Turnkollegen für 5 oder 4 Monate nach Skandinavien. Per Autostopp und mit Zelt und Kochtopf. Die Lehrtochter meiner Arbeitgeberfirma, die mich auch in die Bibelstunde eingeladen hatte, hatte mir ein kleines Taschentestament geschenkt, das mir dann in den stillen Wäldern und Sümpfen Lapplands oft schöne Augenblicke mit meinem Herrn bescherte. Nach meiner Rückkehr wollte ich einen lang gehegten Wunsch mir erfüllen, nämlich nach Italien zu gehen und diese Sprache wirklich gut zu erlernen. Am 24. Oktober 1958 reiste ich mit einem Billett einfache Fahrt nach Bologna. Eine Stadt, die ich nur vom Hörensagen kannte, in der ich persönlich niemand kannte, ohne Arbeitsstelle und ohne Unterkunft. Ich sehe mich noch heute dort am Bahnhof stehen und sagen, so, jetzt bleibst du ein Jahr hier. Es braucht schon ein bisschen Mut. Aber während der Monate in Skandinavien hatte ich gelernt, dass man im Leben vieles tun und erreichen kann, wenn man nur den Mut hat, es zu versuchen und es zu wollen. Mein Optimismus wurde allerdings dann auf eine harte Probe gestellt. Eine Unterkunft hatte ich für unbegrenzte Zeit in der während der Wintermonate praktisch leeren Jugendherberge gefunden. Aber eine Arbeitsstelle finden, das hatte ich mir wirklich leichter vorgestellt, trotz guter Zeugnisse und Referenzen. An einem Tag rief dann bei der Jugendherberge das Kadermitglied eines Industrieunternehmens in Bologna an, und er habe auf dem Schweizer Konsulat erfahren, dass da ein junger Schweizer sei, der kaufmännisch gebildet sei und mehrere Sprachen beherrsche. Und genau das seien sie auf der Suche, so jemand zu finden für den Export. Und ich wurde dann dort eingestellt und übernahm die Verantwortung für den Export. Und in jenem Betrieb arbeitete auch eine junge Frau, die seit ihrer frühesten Jugend an, sie hatte den Krieg erlebt, auf der Suche nach Gott war. Als sie hörte, dass ein junger Schweizer im Betrieb arbeitete, dachte sie, das muss sicher ein Protestant sein. der kann mir sicher sagen, wie ich Gott finden kann. Nun, es wäre ein wunderbares Beispiel der Führung Gottes, euch diese Geschichte zu erzählen, aber sie wäre zu lang. Darum mache ich es kurz. In ein paar Tagen feiere ich mit dieser jungen Frau, damals jungen Frau, unseren Hochzeitstag. Es ist der 58. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz folgten Jahre, in denen ich vor allem lernen musste. Mit 21 bereits verheiratet, mit 24 bereits zwei Kinder, das war schon etwas. Im Jahre 1964 fragte mich der Prediger der FEG Bern, ob ich mit ihm das internationale Jugendlager in Venn leiten würde. Bis dahin hatte mir nie jemand gesagt, dass ein Christ am Morgen eine Andacht hält mit Wortlesung und Gebet. Und dort machten wir das einfach ganz selbstverständlich. Und dort wurde mir diese Morgenandacht sehr, sehr köstlich. Ich hatte immer gebetet und auch in der Bibel gelesen, aber ich hatte keine feste Regel. Und nun wusste ich am Morgen, bevor ich etwas tue, darf ich zu meinem Herrn gehen. Und ich freute mich jedes Mal auf den nächsten Text. Einmal während einer Verteilung in einer Schule von den Gideons hat mich ein Junge gefragt, haben Sie die Bibel schon einmal ganz durchgelesen? Da machte ich für ihn eine Rechenaufgabe daraus. Ich sagte, die Bibel hat 1080 Kapitel, das Jahr hat 365 Tage, ich mache das seit 1974, wie oft habe ich die Bibel durchgelesen? Das ist ja mehr als 10 Mal. Und ich war selber überstaunt, aber es war so. Als ich im Jahre 1964 unsere damals noch kleinen Ersparnisse zählte, da wurde mir klar, dass es zu einem eigenen Auto nicht gereicht hätte. Ich war froh, das Wort Jesu zu kennen und zu glauben, trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Also kein Auto. Einige Monate später sagte ein Bruder, der vor der Ausreise in die Mission nach Südamerika stand, zu mir, wann kommst du mein Auto abholen? Wie? Was meinst du? Ja, ich kann doch mein Auto nicht mitnehmen und du hast ja noch keins. Sag meinen Eltern, weil du es abholen willst. Ich merkte, das ist ein Geschenk des Herrn. Und ich ging zu den Eltern und sagte, was habt ihr für das Auto bezahlt? Es war ein schwarzer Opel Rekord, Jahrgang 1955, mit 185.000 Kilometern, also kein Jüngling mehr. Und sie sagten, wir haben 1.000 Franken dafür bezahlt. Ich sagte, gut, hier habt ihr die 1.000 Franken. Denn von einem Missionar sich etwas schenken lassen, der sein Leben für Jesus einsetzt, der alles verlässt, das wollte ich nicht, das passt nicht. Also wollte ich das Auto unbedingt bezahlen. Ein paar Tage später wurde ich vom Delegierten des Verwaltungsrats meiner Arbeitgeberfirma ins Büro gerufen. Er sagte mir, dass die Firma einen sehr guten Jahresabschluss gehabt habe und man deshalb beschlossen habe, allen Abteilungsleitern eine zusätzliche Gratifikation auszurichten. Hier ist Ihr Kuvert. Ich ging ins Büro, machte es auf. Ich glaube, ihr könnt raten, was drin war. Eine Tausendernote. Und dann las ich den Vers noch einmal, der da sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und da stand da, so wird euch dies alles zufallen. So war es dann auch gewesen. Dieses Auto hat mich begleitet bis in die untersten Ecken von Italien und es hat mich nie im Stich gelassen. Und als ich es dann mit 225.000 Kilometern in die Abbruchfirma fuhr, stand meine Familie am Fenster und winkte. Nicht mir, sondern dem treuen Auto nach. Im Psalm 32 stehen die Worte: Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und hier möchte ich ein kleines Erlebnis weitergeben, das ich hatte und das vielleicht auch euch eine Hilfe sein kann. Dass der Herr uns oft gegen unseren Willen, gegen unsere Wünsche führt. Wenn man mit Menschen spricht über den Himmel, dann sagen manche, oh, es führen viele Wege nach Rom. Also mit anderen Worten, es gibt viele Wege, um in den Himmel zu kommen. Aber wir wissen, dass es nur einen Weg gibt. Und dieser Weg ist Jesus. Als ich einmal zur Mittagspause mit der Regionalbahn nach Hause fuhr, saß mir gegenüber ein Herr. Er schaute mich ziemlich dringlich an und sagte, nicht wahr, Sie sind ein Pfarrer. Ich sagte, nein, warum? Dann sind Sie ein Lehrer. Ja, ich habe da so ein Gefühl für solche Dinge. Ja, ich komme gleich aus diesem, sehen Sie dieses Gebäude? Dort ist mein Büro, von dort her komme ich. Dann sagte, ja, wissen Sie, ich habe auch meinen Glauben. Dann bat ich den Herrn innerlich um Weisheit und sagte, ich muss jetzt aussteigen. Es ist nicht wichtig, dass Sie Ihren Glauben haben, sondern dass Sie den rechten Glauben haben. Das wünsche ich Ihnen. Ich habe ihm auf Wiedersehen gesagt und ihn der Gnade Gottes anbefohlen. Der Apostel Paulus sagt nicht umsonst, dass diejenigen, die Jesus nachfolgen, mit Verfolgung rechnen müssen. Wir fürchten vielleicht manchmal unsere Feinde, aber sie können nur das tun, was Gott zulässt. Bei einer Wanderung im Emmental blieb ich vor einem schönen Bauernhof stehen, schaute mir den schönen Garten an, die Blumen, und plötzlich sehe ich einen großen Hund um die Ecke, direkt auf mich zurennen. Ja, weglaufen, es war zu spät, was soll ich tun? Ich hielt meinen Arm hoch und dachte und spürte schon die Zähne da drin. Da geschah nichts. Was war passiert? Was mich rettete, war die Kette, an welche der Hund angebunden. Der Herr nimmt unsere Feinde oft an die Kette. Sie können nur so weit gehen und nur das tun, was der Herr zulässt. Das Jahr 1965 war für mich wohl das bedeutendste meines Lebens. Zuerst, wie ich schon gesagt habe, fiel mir ein Auto gratis zu und dann folgte Anfangs Januar die Gründung der ersten Gideon-Gruppe in Bern. Und es ging gleich los mit der Arbeit. Anfragen beim Freien Gymnasium, in den Hotels in und um Bern. Und wir durften in jenem Jahr das neue Bettenhochhaus des Inselspitals mit neuen Testamenten ausrichten. Und der Direktor Kohler hat sogar die Einlage im Nachttischchen so machen lassen, dass unser Testament genau hineinpasste. Im März erhielt ich dann einen Brief vom Komitee der Großevangelisation des Jansteams in der Festhalle. Meine Frau und ich, so stand darin, seien als Verantwortliche für die Ausländerarbeit gewählt worden. So, gefragt hatte mich zwar niemand, aber Paula und ich sahen es als einen Auftrag des Herrn an und suchten vor allem damals Italiener zu den Versammlungen einzuladen, wo ich dann jeweils die Botschaft übersetzte. Es war eine gesegnete Arbeit, besonders auch für mich, trotz vieler Mängel und Schwächen, bei der ich wiederum viel lernen durfte. Im Ganzen wurden damals, ich sage das gerne, damit diese den Unterschied seht zwischen heute, in den 3 Wochen 1470 Aussprachen durchgeführt. Und viele, viele, viele Menschen haben damals ihren Schritt zu Jesus gewagt. Italiener waren keine dabei, aber zwei haben doch einen Anstoß bekommen und sind später gläubig geworden. Und sie waren die ersten Pastoren nach der Bibelschule in der Abbe Dragona bei Rom. Schon lange hatten meine Frau und ich darüber gesprochen, dass wir uns taufen lassen möchten. Meine Frau war ja ausgetreten aus der katholischen Kirche, der sie eigentlich nie recht angehört hatte. Und im August fand in der FEG Freiburg ein Taufgottesdienst statt. Und für diesen meldeten wir uns an. Und bei der Taufe legte ich dem Herrn ein Gelübde ab. Ich wollte ihm dienen, wo und wann immer er mich dazu einsetzen wollte. Und die Antwort kam prompt. Ein paar Tage später schon rief mich der Prediger der FEG an und sagte, dass sie in den Gemeinden Bern und Fribourg ein Problem hätten. Es fehle ein Prediger in Freiburg im Monat September. Und er sagte, ich dachte, du kannst diesen Dienst übernehmen. Aber ich bin doch kein Prediger, war meine spontane Reaktion. Du kannst das schon. Ich musste an mein Gelübde denken und widersprach nicht. Nun folgte eine ernsthafte Vorbereitung. Und alle, die einmal eine Predigt vorbereiten, mussten in ihrem Leben wissen, was das heißt. Man muss zuerst einen Text haben, ein Thema, das uns selber anspricht, das wir verinnerlichen können. Wir müssen die Worte finden, um es auch ausdrücken zu können. Und dann sollte es noch irgendwie in den Gottesdienst hineinpassen, indem wir es sagen. Ich hatte ein sehr schönes Thema aus dem Buch Hiob, das mich sehr angesprochen hatte. Und ich las es so oft durch, dass ich es praktisch auswendig konnte. Und dann ging ich nach Freiburg, wurde herzlich empfangen. Man sang zwei Lieder und ich stand bereits auf der Kanzel. Nun konnte ich das, was ich praktisch auswendig gelernt hatte, schön ruhig hersagen. Und als ich Amen sagte, setzte ich mich hin. Und dann schlug die Uhr an der Kapelle 9:30. Ich erschrak. Da war ja erst die Hälfte der Zeit des Gottesdienstes vorbei und ich war schon fertig mit meiner Predigt. Das war kein guter Moment. Einer der Ältesten hat mich dann gerettet, indem er mehrere Lieder singen ließ und noch ein Projekt vorstellte. Und so stand ich dann draußen, man hat mir gesagt, du musst dann draußen stehen an der Tür und jedem die Hand geben. Und ich habe wohl nicht so glücklich reingeschaut. Auf jeden Fall ging ich nach Hause und sagte, du bist nicht zum Prediger geboren, ganz sicher nicht. Und kurze Zeit darauf traf ich den Prediger der FEG, der mich diesen Job aufgeladen hatte. Und er fragte mich, wie fühlst du dich? Sag ich, gar nicht gut. Ich denke, dass ich nicht zum Prediger geboren bin. Warum? Ja, ich war ja schon in der halben Zeit fertig. Und da sagte er, ja, was soll das? Ich habe gehört, dass deine Predigt gut angekommen ist. Und weißt du, sie war wohl kurz. Aber ohne alle diese Einfügungen und Wiederholungen, die die Prediger sonst meist in ihre Predigten einbauen. Und übrigens, du kennst doch den Spruch von Luther als Rat an die Prediger. Tritt keck auf, tu's Maul auf, hör bald auf. Das tröstete mich damals nach diesem Schock wirklich. Leider ging es meiner Frau gesundheitlich nicht besser, sondern eher schlechter. Wir bewohnten damals ein schönes Einfamilienhaus im Südhang von Bolligen. Weil es meiner Arbeitgeberfirma gehörte und ich die Stelle wechselte, wusste ich, dass ich früher oder später dieses Haus verlassen musste. Ein Versuch über den Verwaltungsrat, das Haus zu kaufen, scheiterte am Nein des Direktors. Man wolle keinen Präzedenzfall voll schaffen. Und als mich dieser Direktor dann, das war ein Direktor, der erst kurze Zeit in der Firma war, mich dann zu sich rief in sein Büro, hatte ich am Morgen vorher in meiner fortlaufenden Andacht den 128. Psalm. Dort steht: Wohl dem Menschen, der den Herrn fürchtet. Wohl dir, du hast es gut. Dein Weib wird sein wie ein blühender Weinstock drinnen in deinem Hause. Heißt da wirklich deinem Hause? Herr, willst du mir ein Haus schenken? Als ich dann zu dem Direktor ins Büro ging, zu der Besprechung, war die Sache ziemlich einseitig. So einseitig, dass er mich dann anschaute, als ich, er hat wohl gedacht, ich sei völlig am Boden zerstört. Ich reagierte einfach nicht. Haben Sie alles richtig verstanden? Ja, darf ich jetzt gehen? Er wusste nicht, dass ich vorher mit einem höheren Audienz gehabt hatte und nicht auf sein Wohlwollen angewiesen war. Kurz darauf wurde ich aufmerksam auf ein Haus, das der Täufergemeinde Bern gehörte und entweder verkauft oder renoviert werden sollte. Ich bewarb mich sofort als Täufer. Und der Herr tat wiederum einen rechten Schub. Ich bekam es zu einem sehr vernünftigen Preis. Eigentlich war mir der Gedanke, in die Stadt zu ziehen, zuwider. Ich dachte an meinen schönen Garten, die wunderbare Südlage und die Aussicht, die wir in Wolligen hatten. Aber es hatte sich alles so ergeben, dass ich wusste, dass diese Lösung vom Herrn war. Ganz klar zeigte sich dies später, als die Herzkrankheit meiner Frau immer schwerer wurde. Am alten Ort hätten wir nicht mehr bleiben können, weil eine Treppe von 170 Stufen vom Bahnhof Bolligen zu dem Weg führten, wo unser Haus stand. Jetzt in der Stadt war alles ebenerdig, Tram und Bus in wenigen Minuten erreichbar, sogar noch ein Ladengeschäft. Meine Frau war sehr glücklich. Und ich merkte, dass der Herr eigentlich ihr das Haus schenken wollte und nicht mir. 60 Jahre mit Jesus. Meine Predigt oder vielmehr meine Erzählungen von Gottes Führung und von seiner Güte soll ein Loblied sein auf meinen Herrn und Erlöser. Wie reich ist dein Leben an seiner Seite. Meine Predigt ist eigentlich lange genug gewesen, aber ich möchte doch am Schluss noch einige Dinge nennen, die mir geholfen haben auf meinem Glaubensweg und die vielleicht auch euch helfen können. Ich schließe jede Morgenandacht mit dem Vaterunser. Viele, besonders Katholiken, beten das Gebet des Herrn bei jeder Gelegenheit. Aber es ist ein Morgengebet. Sonst würde es nicht die Bitte enthalten, unser täglich Brot gib uns heute. Und am Abend kann man nicht für den Tag beten, der schon vergangen ist. Wenn wir je Zweifel haben, das kam eigentlich selten vor, dann schickte ich sie weg. Und wisst ihr warum? Es gibt keine einzige Verheißung für Zweifler in der Bibel. Höchstens das Gegenteil. Darum dachte ich, fang gar nicht an zu zweifeln. Das kommt nicht gut heraus. Mit der Bitte, dein Wille geschehe, hatte ich in jüngeren Jahren manchmal etwas mehr Mühe. Ich bin doch nicht dumm und da kann ich auch mitreden. Die Sache muss man ganz anders aufziehen. Ihr kennt solche Gedanken auch. Martin Luther sagte einmal, wenn Gott meine Wünsche nicht erfüllt, dann hat er eine andere Lösung, die bestimmt besser ist als die meine. So konnte ich lernen, Dinge in meinem Leben anzunehmen, die mir zwar eigentlich nicht passten, aber die ich im Glauben als die Wege Gottes ansehen durfte. Ein Bruder aus der Emmentaler Täufergemeinde sagte mir einmal, weisst, mit der Liebe kannst du nichts verkacheln. Ja, das habe ich oft erfahren. Die Liebe ist das beste Gewürz für unser Christenleben. In schwierigeren Momenten meines Lebens dachte ich oft, Jesus liebt mich und ich liebe ihn. Er wird mich nie verlassen. Er wird mir seine Liebe nie entziehen. Ich darf immer damit rechnen. Mit dieser Gewissheit, die ich euch allen von Herzen wünsche, schließe ich diese etwas besondere Predigt ab und danke euch fürs Ausharren. Der Herr segne uns und unsere Gemeinde. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, es gibt ein Lied, das sagt, es ist wunderbar, mit dir zu gehen. Und ich kann das aus ganzem und vollem Herzen bestätigen. Was hätte ich getan ohne dich? Und was hätten wir alle hierhin getan ohne dich? Und darum wollen wir jede Gelegenheit nützen, um dir dafür zu danken. Für deine Führungen, auch für die Wege, die wir nicht verstehen. Wir danken dir für deine Gnade. Und gerade jetzt an Weihnachten soll sie sich doch ganz besonders auch in unserem Leben offenbaren. Es gibt so viele Menschen, wir haben es schon gehört, die einsam sind, die diese Zeit fürchten. Und wir können ihnen doch ein bisschen Licht in ihr Leben bringen, eine Kerze anzünden, die ihr kaltes Dasein etwas erwärmt. Das schenk du uns in deiner Gnade.